Herzlich willkommen zu Angelesen, dem Buchjournal des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Heute zu einem Buch von Josef Blotz über Widerstandsdenkmäler. Wenn in der Bundeswehr von Tradition gesprochen wird, dann kommt die Rede eigentlich fast immer gleich auf die Kasernennamen. Die sind ja auch so schön greifbar und angreifbar. Aber natürlich gibt es auch andere Formen von Tradition. Zeremonielle, wie der große Zapfenstreich oder die feierliche Vereidigung von Soldatinnen und Soldaten oder eben Denkmäler. Und mit denen hat sich Generalmajor Josef Blotz, zuletzt stellvertretender kommandierender General des Eurokorps in Straßburg, in seiner Dissertation auseinandergesetzt. Das ist vielleicht schon mal eine eigene Erwähnung wert. Andere Generale und Admirale gehen als Berater in die Rüstungsindustrie, kommentieren in den Medien den Krieg in der Ukraine oder engagieren sich nach ihrer Pensionierung in wohltätigen Vereinigungen. Wenn jemand sich an seinen Studienabschluss in Pädagogik erinnert und ihn zu einer Promotion ausbaut, dann ist das schon selten und vielleicht auch keine schlechte Sache. Da kann man General Blotz zu seinem Doktortitel nur beglückwünschen. Also, was ist ein Denkmal? Hier ist Blotz sehr gründlich, das wollen wir gar nicht alles wiederholen. Sagen wir einfach, ein Denkmal ist etwas, das Menschen gezielt setzen, um an etwas zu erinnern. Also, anders als etwa bei einem Baudenkmal, ist hier die Erinnerung und Würdigung das Ziel. Wer das Denkmal wahrnimmt, soll mal an etwas denken. Ebenso sauber grenzt Blotz ab, was ein Denkmal für den Widerstand ist. Was genau unter dem Widerstandsbegriff zu verstehen war, das hat sich im Verlauf der Jahrzehnte auch mehrmals gewandelt. In den frühen 1950er Jahren galten alle, die sich gegen das NS-Regime und dessen Krieg gestellt hatten, zuerst einmal als Verräter. Dann besann sich die bundesdeutsche Gesellschaft langsam. Den nationalkonservativen Widerstand um Klaus Graf Stauffenberg und Karl Gördeler, aber auch den Kreisauer Kreis um Helmut James Graf von Moltke und den christlichen Widerstand entdeckte man für sich. Aber kommunistischer und sozialistischer Widerstand, das überließ man dann doch lieber der DDR, die ihrerseits für die Opposition der Junker, wie man es dort nannte, wenig übrig hatte. Blotz hat deshalb eine methodische Entscheidung getroffen, die nachvollziehbar ist, aber auch zusätzlichen Forschungsbedarf aufzeigt. Er behandelt in seinem Buch ausschließlich Widerstandsdenkmäler in der Bundesrepublik, also im Westdeutschland von vor 1990 und dann auch im gesamten heutigen Bundesgebiet ab 1990. Eine vergleichbare Untersuchung für die Denkmalspraxis der DDR wäre übrigens des Schweißes der Edlen wert. Aber auch in Westdeutschland begann nach der Wende eine neue Phase des Umgangs mit dem Widerstand im Dritten Reich. Im Kalten Krieg hatte man eben den kommunistischen Widerstand weitgehend dem Systemgegner DDR überlassen. Dieser Mechanismus fiel nun weg. Auch im früheren Westen begannen Initiativen von unten, Geschichtswerkstätten und Initiativen nach dem Widerstand der Arbeiter, dem des kleinen Mannes, der Schülerinnen und Schüler zu fragen. Und wo solche Fragen aufkamen, da kam es eben irgendwann auch zu Denkmalsetzungen. Was also ist ein Denkmal? Die Bronzestatue im Innenhof des Bendlerblocks in Berlin kennen sicher viele. In ihrem Material und ihrer Formensprache unterscheidet sie sich kaum von dem, was im Dritten Reich gängig war. Kein Wunder, hat die Erschöpfer der Bildhauer Richard Scheibe doch schon vor 1945 so erfolgreich öffentlich ausgestellte Werke geschaffen, dass ihn Hitler auf die sogenannte Gottbegnadetenliste hatte setzen lassen, die Liste jener Künstler, die den Krieg unbedingt überleben sollten. Scheibes monumentale Statue ist also das eine. Zu ihr passt auch die Gedenktafel an der Wand, auf der die 5 Offiziere namentlich aufgeführt sind, die in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli ihre Beteiligung am Umsturz mit dem Leben bezahlt haben. Am anderen Ende stehen dann schlichte Kunststofftafeln, die über ein historisches Geschehen informieren, vielleicht mit einem eingeätzten Bild. Hier zeigt sich, dass die Grenze zwischen dem künstlerisch gestalteten Denkmal und schlichter Informationsvermittlung auch fließend sind. Das Buch von Josef Blotz geht vom Allgemeinen zum Besonderen, eine sinnvolle Struktur. Nach der Definition dessen, was er unter den Begriffen Widerstand und Denkmal versteht, behandelt er die Erinnerungslandschaft im Überblick. Das heißt, Denkmäler für alle Formen von Widerstand. Hier geht es auch um den Widerstand von Frauen oder etwa um den Widerstand speziell von Christen. Und in einem Exkurs behandelt Blotz auch die Denkmäler in der DDR. Der dritte Teil dann befasst sich spezifisch mit jener Form von Widerstand, der klar die meisten Denkmäler gesetzt worden sind, dem Staatsstreich und Attentat vom 20. Juli 1944. Blotz unterscheidet zwischen Persönlichkeitsdenkmälern einerseits, also der Würdigung einzelner am Widerstand beteiligter Personen, und Ereignisdenkmälern andererseits. Diese stehen häufig am historischen Ort und erinnern an etwas, das sich dort abgespielt hat. Etwa die Ermordung von Menschen, die sich gegen das Regime aufgelehnt hatten. Bestes Beispiel hierfür sind die schon beschriebene Bronzestatue und Gedenktafel im Wendlerblock. Im Rahmen der Bundeswehr sind Persönlichkeitsdenkmäler vor allem die in Kasernen aufgestellten Büsten oder Statuen von Namensgebern der jeweiligen Kaserne, so etwa Henning von Treskow in der Unterkunft des Einsatzführungskommandos. Ein Sonderfall, aber lohnend zu lesen, sind die von Blotz sogenannten ephemeren Denkmäler. Worum geht's? Es gab und gibt wohl wirklich Denkmäler, die mit dem Ziel geschaffen worden sind, nach einer gewissen Zeit spurlos wieder zu verschwinden. Das gilt etwa für die Gipsbüsten von drei Widerständlern, die für die Expo 2000 in Hannover geschaffen wurden. Oder aber Denkmäler, die nur zu bestimmten Zeiten sichtbar werden, wie die Büste des katholischen Politikers Eugen Bolz in der Kirche, in der er getauft wurde und die nur am Jahrestag seines Todes aufgestellt wird. Ist es ein Widerspruch, wenn ein Denkmal dauerhaft erinnern soll, aber selbst vergänglich ist? Damit sind jetzt nicht jene Denkmäler gemeint, die irgendwann errichtet, dann aber von unbefugter Hand zerstört, gestohlen oder sonst wie vernichtet wurden. Denen hat Blotz noch einmal einen eigenen Abschnitt gewidmet. Nach seiner Zählung gilt das für 62 Denkmäler, wobei einige sogar mehrfach Opfer solcher Straftaten wurden. Vier davon sind Denkmäler für den Generalfeldmarschall Erwin Rommel, einen der bekanntesten Militärführer des Zweiten Weltkrieges. Am Ende des Krieges hat er sich gegen Hitler gewandt, von diesem eine Beendigung des Krieges gefordert und ist dafür zum Selbstmord gezwungen worden. Eine Widerstandshaltung, die bis heute umstritten ist. Der Streit um den Widerstand macht dann eben auch vor den Denkmälern nicht Halt. Blotz diagnostiziert ein Anwachsen der Denkmalsetzungen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. War man in den 1950er Jahren noch zurückhaltend, so nahm die Zahl der errichteten Denkmäler dann kontinuierlich zu. Aber Blotz sieht dabei auch, dass sich die Art der Denkmäler im Laufe der Zeit ändert. An die Stelle der monumentalen Bronzestatue treten andere, modernere Materialien wie Edelstahl oder eben Plexiglas. An die Stelle der bildlichen Darstellung treten Texte. Und insgesamt verlagert sich der Schwerpunkt von Ehrung zu Belehrung. Ein Sonderfall ist das, was auch das Cover ziert. Ein Stolperstein für Klaus Graf Stauffenberg vor dem Haus, in dem er und seine Familie seit 1933 wohnten. Stolpersteine aus Messing eingelassen in den Boden der Straße, das hätte man sich 1953 wohl unmöglich als Denkmal vorstellen können. Es kann nicht überraschen, dass sich die meisten Denkmäler in Berlin und München finden. Berlin als Reichshauptstadt war der Ort vieler Widerstandshandlungen und München als sogenannte Stadt der Bewegung folgte dicht dahinter. Man denke nur an Georg Elser oder die Weiße Rose. Interessant vielleicht aber doch, dass es auch ein Nord-Süd-Gefälle gibt. Von Berlin und München abgesehen sind in Süddeutschland deutlich mehr Widerstandsdenkmäler zu finden als im Norden der Republik, ohne dass Blotz hierfür eine Begründung liefern könnte. Ist es eine Mentalitätsfrage? Einen eigenen Abschnitt widmet Blotz den Denkmälern im Bereich der Bundeswehr. Immerhin war die Bundeswehr in den 1950er und 60er Jahren führend gewesen, als es darum ging, das Aufstehen gegen Hitler und den Krieg vom Geruch des Verrats zu befreien und als traditionswürdig wahrzunehmen. Kein Wunder also, dass auch im Bereich der entsprechenden Denkmäler die Bundeswehr einiges zu bieten hat und eben nicht nur im Bereich der Kasernennamen. Das müssen auch nicht immer bildliche Darstellungen sein. In der Julius-Leber-Kaserne in Berlin erinnern drei Metalltafeln mit einem Text von Leber an den Namensgeber. Für eine gute und gerechte Sache ist der Einsatz des eigenen Lebens der angemessene Preis. Julius Leber steht da. Gut 1000 Denkmäler hat Blotz identifiziert. Nicht alle behandelt er im Text und nicht alle sind im Buch dargestellt. Sonst läse sich das ja so spannend wie das Telefonbuch. Nein, der komplette Katalog der Denkmäler steht im Internet. Der Link ist im Buch angegeben und das ZMSBW lädt auch zu Nachträgen, Ergänzungen und Korrekturen ein. Solchen hybriden Veröffentlichungsformen gehört wohl die Zukunft. Wer soll das alles lesen? Natürlich Historiker, auch Wissenschaftler aus dem Bereich Denkmalpflege, aber wer sonst noch? Das Buch ist weniger eins über den Widerstand als darüber, wie die bundesdeutsche Gesellschaft über den Widerstand gedacht, sich an ihn erinnert hat. Es ist auch eine Geschichte des sich ändernden Geschmacks. Eine Bronzestatue aufzustellen, würde heute vielen vielleicht als schulzig erscheinen. Und wie so manche Bücher über Denkmäler. Das Buch lehrt, genau hinzuschauen. Wo sehen wir in unserer täglichen Umgebung solche Orte der Erinnerung, kleine und große? Stolpern wir, also wenn nicht im Wortsinn, dann aber doch im Übertragenen, über die Stolpersteine in unseren Straßen? Schauen wir, wer dort gewohnt hat? Ermordete jüdische Familien, vertriebene Künstler oder eben vielleicht jemand, der wegen Widerstands gegen das NS-Regime ermordet worden ist? Wer ein Gespür für so etwas entwickeln will, auch dem sei dieses Buch wärmstens empfohlen. Danke, dass Sie zugehört haben. Das war Angelesen, das Buchjournal des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften. Heute zu dem Buch von Josef Blotz, Denkmäler für den Widerstand.